Und heute Abend fangen wir an mit dem Thema Hinduismus, die totale Religiosität. Der Hinduismus bezeichnet sich selber als die Religion schlechthin. Der Hinduismus offenbart eine komplexe Vielgestaltigkeit. Er beinhaltet größte Gegensätze und alles hat nebeneinander Platz. Es gibt im Hinduismus eine Spannweite vom Tieropfer bis zur meditativen Versenkung. Hinduismus ist religiöser Pluralismus. Im Hinduismus hat wirklich alles Platz. Es gibt keine Dogmatik, keine klare Glaubenslehre. Jeder Hindu definiert den Hinduismus anders. Der eine so, der andere so. Und alles wird nebeneinander stehen gelassen. Das ist eigentlich einzigartig im Blick auf alle anderen Religionen, dass eine völlige Freiheit im Blick auf den Erlösungsweg gegeben wird. Jeder soll wirklich nach seiner Fasson selig werden im Hinduismus. Es wird nicht irgendwie ganz stur vorgeschrieben, nur so geht es. Jeder kann versuchen, irgendwie das Ziel zu erreichen. Das Prinzip ist, jeder glaube das, was er glauben kann. Ist eigentlich ein verrückter Satz, gell? Aber das ist Hinduismus. Jeder glaube das, was er glauben kann. Es kann gar nicht ausgefallen genug sein. Es hat alles Platz im Hinduismus. Der hat eine ungeheure Absorptionskraft. Der kann alles aufsaugen und absorbieren. Hinduismus ist der religiöse Markt der Möglichkeiten. Ich denke, wir wissen alle, dass der Hinduismus hauptsächlich in einem großen Land der Erde vertreten ist, nämlich in Indien. Es gibt ihn auch noch darüber hinaus in einigen Ländern natürlich, aber hauptsächlich in Indien. Die Inder haben ja inzwischen etwa 800 Millionen Menschen und davon ist der überwiegende Teil Hindu. Es gibt ein paar vereinende Aspekte im Hinduismus, also das, was jeder Hindu so sieht und so akzeptiert, das ist einmal als Grundlage die sogenannten Veden, das sind die heiligen Schriften der Hindus, die ältesten religiösen Schriften, die die Hindus haben, entstanden schon im 2. Jahrtausend vor Christus. Das erkennt jeder Hindu an, die Veden, das ist göttlichen Ursprungs für einen Hindu. Zweitens, für alle Hindus ist das Kastensystem Bestandteil ihrer Religion, auf das gehe ich gleich noch näher ein. Und drittens erkennt auch jeder Hindu an, das Dharma, das ist das Weltgesetz und das in ihm vereinigte Karma, Vergeltungsgesetz. Auch auf diese beiden Begriffe muss ich noch weiter eingehen, wenn wir den Hinduismus verstehen wollen. Kommen wir gleich zum ersten Hauptpunkt. Ich habe 5 Punkte heute Abend. Der erste Punkt heißt die Grundanschauung des Hinduismus. A. Das Schrifttum des Hinduismus. Da gibt es einmal die sogenannten Shruti. Das sind Offenbarungen, die angeblich aus der Transzendenz, also aus dem Himmel, aus der anderen ewigen Welt gekommen sind. Man kann nicht sagen, wer die gefunden hat, man kann nicht sagen, wem die in den Schoß gefallen sind. Die sind halt so uralt, das kann kein Mensch mehr nachprüfen, wo die nun herkommen. Also aus unserer Sicht ist natürlich klar, dass das Menschen geschrieben haben, aber die Hindus selber behaupten, die kommen aus der Transzendenz, so ähnlich wie es die Mormonen behaupten mit ihrem Buch Mormon, das sei einfach auch vom Himmel gekommen, vom Himmel runtergefallen. Und so sagen sie, das kommt aus der Transzendenz. Und zwar gehört zu den Shruti einmal die Veden, die hinduistischen Veden, das heißt auf Deutsch ewige Worte. Die sind in Altsanskrit geschrieben, eine sehr schwere Sprache. Mein Lehrer in Bad Liebenzell, der Dr. Hoppenwort, der in Tübingen auch an der Universität unterrichtet, der musste diese Sprache lernen. Er musste sie beherrschen, um diese Originaltexte lesen zu können. Und er hat uns Auszüge davon gezeigt. eine sehr, sehr schwere Sprache als Sanskrit. Dann B, die sogenannten Brahmanas, das sind Opfertexte, die bei bestimmten Opferungen gebraucht werden. Und es gibt die Upanishaden, das sind Schriften über die Geheimnisse der Erlösung. Das sind also die Shruti, Offenbarungen aus der Transzendenz, wo kein Mensch genau sagen kann, wie sie nun eigentlich auf die Erde gekommen sind. Und dann zweitens die sogenannten Sriti, das sind Überlieferungen von Menschengeist erzeugt und geschrieben, nämlich sogenannte Epen, religiöse Dichtungen, Mythologien, Sutras, Handbücher für den Opferkult und Puranas, Erzählungen über die Götter. Hier noch kurz ein Zwischengedanke: Der Hinduismus, so wie wir ihn heute kennen, ist so in den Jahren 1000 bis 500 vor Christus entstanden. In der Zeit lebte David, 1000 vor Christus bis 500, bis zur Zeit Jesaja und noch einige später. In der Zeit entstand der Hinduismus als Weltreligion. Übrigens, wenn wir von Weltreligionen sprechen, dann zählt man 5 Weltreligionen auf. Die älteste ist der Hinduismus. Aus ihr entstanden ist der Buddhismus und der Islam. Der Islam ist die jüngste Weltreligion, erst 600 nach Christus entstanden. Heute in 4 Wochen wollen wir uns mit dem Islam beschäftigen. Und dazu gehören die beiden anderen, Judentum und Christentum. Weltreligion heißt, diese Religionen sind weltweit vertreten und haben auch das Ziel, die ganze Welt missionarisch zu erreichen. Jede dieser Weltreligionen will sich ausbreiten. Und Religionen, die nur begrenzt sind auf ein Land oder ein Stamm, heißen dann eben Stammes- oder Volksreligionen. B. Der hinduistische Wirklichkeitsbegriff. Jetzt kommt das Schwierigste von diesem Abend, aber das kann ich euch nicht ersparen. Ihr werdet überhaupt heute Abend wahrscheinlich so viel Fremdworte hören wie bei keinem Vortrag je zuvor. Aber ich versuche alles zu erklären nach und nach. Das Erste, was man wissen muss, um Hinduismus zu verstehen, ist das Brahman. Der Hindu spricht sehr viel vom Brahman. Das Brahman ist die in sich ruhende Urkraft, das ewige Absolute, der Urgrund alles Seins. Und dieses Brahman, was alles umfasst, das ist ein Es, das Brahman, nicht der oder die, sondern das Brahman. Es ist keine Person, ein Es. Und aus diesem Brahman geht periodisch die Welt hervor, so hat sich der Hindu das vorgestellt, die Welt, die sichtbare Welt ist aus diesem Brahman herausgeflossen. Die Theisten unter den Hindus sagen, mit Hilfe von Göttern. Die Atheisten unter den Hindus sagen, das Brahman ist selbstwirksam und hat so die Erde, die Welt hervorgebracht. Und die Welt wird als ewig verstanden und ist ein fortwährender Kreislauf aus Entstehen, Bestehen und Vergehen. Werden, Dasein, Zerstörung. Immer dieser Kreislauf im Blick auf die Welt und auch, wie wir nachher sehen werden, im Blick auf das einzelne Menschenleben. Das Zweite, was wir kennen müssen, um Hinduismus zu verstehen, ist die sogenannte Maya. Hat natürlich gar nichts mit der Biene Maya zu tun, wie manche vielleicht jetzt gleich vermuten. Die Maya ist die Macht der Verblendung. Sie wirkt die große Illusion, dass die Welt wirklich sei, dass diese sichtbare Welt die Wirklichkeit ist und das andere hinter dieser Welt, na, da weiß man nicht so genau, oder das ist nur Scheinwelt. Nein, nach hinduistischer Vorstellung ist es genau umgekehrt. Diese Welt ist nur eine Scheinwelt, diese sichtbare Welt, das ist alles nur Verblendung, das ist nur Vortäuschung. Und die eigentliche, wirkliche Welt ist die unsichtbare Welt. Da merkt ihr vielleicht, da liegt der Hinduismus gar nicht so ganz schief, denn die Bibel sagt uns ja auch, dass die unsichtbare Welt Gottes genauso Wirklichkeit ist wie diese Welt. und betont damit auch, dass eben diese nicht sichtbare ewige Welt Gottes Wirklichkeit ist. Nur sagt die Bibel nicht, dass wir hier in einer Scheinwelt leben. Diese Welt ist auch wirklich. Beide Welten sind gleich wirklich. Die Maya wirkt auch das Verhaftetsein an die Welt, dass wir so irdisch gesinnt sind und irdisch denken und so gerne hier auf der Erde bleiben und gar keine Sehnsucht haben, in die andere Welt zu kommen. Das wirkt alles diese Macht der Verblendung, die Maya. Nun steht gegenüber dem Brahman der sogenannte Atman. Das ist der Seelenkern des Menschen oder anderer Lebewesen. Die kleinste Einzelwesenheit des Brahman ist der Atman. Das steht sich gegenüber. Der Brahman ist das große, ewige, absolute Weltall und noch größer. Und der Atman, das ist mein kleiner Personenkern, meine Seele, was mich eben zu Wilfried Block macht oder euch zu eurer Individualität, das ist der Atman. Und der Hindu stellt sich das so vor, der Atman ist wie ein kleiner Tropfen und der Brahman ist der Ozean und der Tropfen, der muss nun seinen Weg finden in den Ozean. Der fließt in einen Bach und der Bach in einen Fluss und der Fluss eines Tages in den Ozean. Das heißt, die kleine Einzelseele soll sich einmal auflösen in der großen Universalseele im Brahman, im Kosmos. Und der Atman wird als einzige Wirklichkeit in dieser Welt gesehen. Mein Personenkern, alles andere hier, das Haus und Straßen und Bäume, das ist alles nur Scheinwirklichkeit, aber der Atman, der ist Wirklichkeit, weil der ja Teil des Brahman ist, des Nichtsichtbaren. Dann müssen wir noch so ein Fremdwort kennenlernen, so ein Stichwort, und das heißt Monismus. Ich bedauere, dass ihr nicht alle gleich gut sehen könnt, aber ich wusste nicht, wie ich das anders hinbringen sollte, sonst hätte ich es da oben irgendwo in die Mitte projizieren müssen. Viertens, Monismus. Ich muss hier lesen. Ja, tut mir leid, ich muss hier lesen. Geht nicht anders. Monismus, alles in der Welt ist auf eine letzte Einheit zurückzuführen. In der Hingabe an das Brahman findet sich der Atman, das Selbst des Menschen, wieder und wird somit identisch. Der Hinduismus lehnt jede Form von Trennung, von Zweiheit, von Gespaltensein ab. Er sieht alles monistisch, das heißt in eins. Diese ganze Welt läuft darauf aus, einmal eins zu sein, dass alles in dem einen großen Brahman aufgeht. Der Hindu kann das unmöglich denken, dass es so zweigleisig geht, zum Beispiel wie die Bibel sagt, dass es Licht und Finsternis gibt, dass es Gott und Satan gibt, dass es Himmel und Hölle gibt. Das kann der Hindu nicht denken, das ist ihm ein Gräuel, so zu denken, sondern bei ihm läuft immer alles in eins hinein. Und so gibt es zum Beispiel keinen Satan im Hinduismus, keinen Teufel. Es gibt auch keine Dämonen. Es gibt zwar Göttinnen, vielleicht habt ihr es eben gesehen bei den Bildern, die schreckliche Gesichtszüge tragen, verzerrte, dämonisch verzerrte Gesichtszüge. Aber das sind Göttinnen halt, die böse Züge haben und die können aber gleichzeitig für Fruchtbarkeit zuständig sein oder für Leben, obwohl sie so schreckliche Züge haben. Das sieht der Hindu eins. Böse und gut ist alles bei ihm eins. Es gibt im hinduistischen Weltbild keine absoluten Gegensätze. Gut und böse, Leben und Tod, Tag und Nacht, warm und kalt sind nur Scheingegensätze. Er sieht alles eins. Und das bedingt auch die besondere Mentalität der Hindus, weil sie so diese Gegensätze nicht kennen, weil bei ihnen alles so auf das eine hinausläuft, hängen sie weder am Leben, noch fürchten sie den Tod. Die Hindus haben eine abgeklärte Geisteshaltung. Könnten wir manchmal auch ein bisschen mehr brauchen, wir hektischen Deutschen, gell? Ein bisschen ruhiger, ein bisschen abgeklärter. Da können wir ruhig was von den Hindus lernen. Die bringt so schnell nichts aus der Ruhe, wenn es echte Hindus sind. Wenn die da sitzen auf ihrem Nadelkissen, gell? Da möchte ich uns mal sehen. Jetzt kommen wir zu dem Dharma. Der Dharma ist das ewige Weltgesetz. Die Welt und jedes Lebewesen unterliegen diesem ewigen Weltgesetz von Entstehen, Bestehen, Vergehen. Jedes Lebewesen hat sein eigenes individuelles Dharma. Das Dharma ist einfach ein Gesetz, das läuft ab. Aber das hat nichts zu tun mit Schicksalsgläubigkeit, mit Fatalismus, wie es im Islam zum Beispiel ist. Denn jeder Hindu kann sein Schicksal mit beeinflussen, je nachdem, ob er eben gute Dinge tut oder schlechte. Das ist nicht alles vorbestimmt, das kann er selber mit entscheiden. Der Dharma, der hängt ganz eng zusammen mit dem Karma, das kommt gleich bei siebtens. Nun, sechstens, das Kastensystem. Wir würden vielleicht sagen, Ständesystem. Hat also nichts zu tun mit einer neuen Bauteilserie von IKEA oder so, Kastensystem, sondern meint hier gesellschaftliche Stände. Und da habt ihr sicher schon die Begriffe gehört, Brahmanen. Das sind Schriftverständige, Priester, Gelehrte. Es ist der Lehrstand, könnte man sagen, der Klerus, die geistliche Führungsschicht, Elite. Dann kommen die Kshatriyas, das sind Ordnungshüter, Polizeibeamte etc. Die gehören in diese Kaste. Das ist der sogenannte Wehrstand. Dann gibt es Vaishyas, das sind Leute, die sind zuständig für Versorgung, Bauern, Handel, all diese Dinge. Das ist der Nährstand. Und es gibt Shudras, das sind Leute, die irgendwelche Dienstleistungen machen, zum Beispiel diese Rikscha-Fahrer, die einen da durch die Stadt fahren und so, die gehören meistens zu der Kaste der Shudras. Und dann der Großteil in der hinduistischen Gesellschaft sind natürlich die Kastenlosen, die sogenannten Parias oder Unberührbaren. Eingeordnet wird das nach moralischen, ethischen, sittlichen Gesichtspunkten. Das sind die Unberührbaren. Wir haben jetzt nur mal die fünf Hauptkasten hier, also vier und die Kastenlosen aufgezählt. Die Hindus kennen aber da noch circa 3000 Unter- und Zwischenkasten. Das wäre für uns viel zu kompliziert, wenn wir uns damit beschäftigen müssten. Und diese sind alle durch Tabus voneinander getrennt. Das sind Verbote, ganz klare Grenzen, Linien, die man nicht überschreiten darf. Das Kastenwesen im Hinduismus hat eine 4000-jährige Tradition. Offiziell ist es seit einigen Jahrzehnten abgeschafft in Indien, aber inoffiziell existiert es nach wie vor weiter. Und das Kastensystem ist vielleicht der Grund, warum es bislang nicht gelungen ist, eine Sozialreform, eine wirkliche Sozialreform in Indien durchzuführen und warum wir Milliarden von Entwicklungshilfe reinpumpen können in das Land und die Armut wird sich nicht ändern. Das hängt mit diesem Kastenwesen ganz, ganz stark zusammen. Siebtens jetzt der Begriff das Karma. Das Karma ist das automatisch wirkende Vergeltungsgesetz. Das heißt, jede Tat, jede Unterlassung meines Lebens wird automatisch registriert. Jede Erfüllung der Vorschriften wird genauso selbstwirkend auf dem stofflichen Leib des Atman registriert, wie ein Verstoß gegen diese Vorschriften. Die Summe der Taten und Unterlassungen eines Lebens bestimmt das Karma. Also jeder Hindu hat am Ende seines Lebens ein bestimmtes Karma. Hat er mehr gute Taten getan als schlechte, hat er ein gutes Karma. Hat er mehr schlechte getan, hat er ein schlechtes, natürlich mit Abstufungen. Und je nachdem, wie sein Karma bestimmt ist, die Summe seiner Lebenstaten, wird er in der nächsten Existenz aufsteigen oder absteigen. Er kann aufsteigen in der Kaste, eins oder zwei oder noch mehr höher. Und er kann aufsteigen, wenn er Brahmane ist, sogar bis in die Götterwelt hinein. Er kann Gott werden in der nächsten Existenz. Aber damit ist er nicht erlöst. Wenn er Gott ist, dann ist er Gott und das dauert eine Existenz und dann geht er wieder runter. Es sei denn, er würde als Gott die Erlösung erleben, aber das ist nicht so möglich. Da muss er wieder runter und er kann nach unten gehen bis zu den Kastenlosen und noch tiefer. Er kann Tier werden, er kann Ratte werden, er kann Fliege an der Wand werden. Das ist der Grund, warum die ganz strengen Hindus nicht mal die Fliege an der Wand totschlagen. Das könnte ihr Großvater sein, der gerade ein schlechtes Karma hat. Versteht ihr? Das ist die, so ist die Vorstellung und das nehmen die ganz ernst. Hinduismus ist letztlich ein Ringen um das Freiwerden vom Karma, von diesem unaufhaltsamen Gesetz Ursache und Wirkung. Ich habe eine böse Tat getan, also ich gehe abwärts, das wirkt wie Bleigewichte, die ziehen mich runter in der nächsten Existenz. Und da kann ich mich anstrengen, da kann ich noch Gute tun, aber ich weiß nicht, wie das am Ende sich einpendeln wird auf der Waage. Das geht alles ganz automatisch, das Gesetz von Ursache und Wirkung, das automatisch wirkende Vergeltungsgesetz Karma. Noch zwei Begriffe zum hinduistischen Wirklichkeitsbegriff. Da ist die Erlösungslehre. Seit ca. 1000 vor Christus ist der Hinduismus eine eigentliche Erlösungsreligion. Die Aufgabe des Erlösungssuchenden ist in der Meditation, seinen Atman in das Brahman zu versenken. Er muss aufgehen, denkt an den Tropfen, der im Ozean sich auflösen muss. Das ist seine Aufgabe. So geschieht Erlösung im Hinduismus hauptsächlich. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, auf die komme ich gleich noch. Wer das Ziel der Identifikation, der Einswerdung mit dem Brahman erreicht hat, der braucht sich dann nicht mehr den Göttern zu beugen. Der wird selbst göttlich, der wird selbst von anderen verehrt oder angebetet, solange er lebt und danach ist er nicht mehr da. Das ist Erlösung. Er muss seine Einzelseele, seinen Atman in der großen Weltseele im Brahman auflösen. Da muss er hin, dass er gar nicht mehr da ist. Und die Erlösung selber, dieser Ausbruch aus dem durch das Karma verursachten Zwang der Wiedergeburt, den nennt der Hindu Moksha. Also, wenn er nicht mehr wiedergeboren werden muss, wenn sein Karma nicht mehr erfordert, dass er nochmal eine Existenz durchmacht und wieder eine und ungezählte hintereinander, das nennt er Moksha. Er muss ausbrechen aus dem Rad des Wiedergeborenwerdenmüssens. Das ist ein Rad, das nennt er Sansara und das dreht sich unaufhörlich und da muss er raus. Das nennt er Moksha. Das ist die Selbstverwirklichung des Menschen durch Trennung von der Leiblichkeit. Er muss also seinen Leib zurücklassen. Der Leib eines Hindu kann nicht erlöst werden, auch diese Welt kann nicht erlöst werden. Alles, was erlöst werden kann, ist seine Seele. Wieder ein großer Unterschied zur Bibel. Die Bibel sagt, dass sowohl auch unser Leib erlöst wird. Gott beginnt mit dem inneren Menschen, mit der Geistseele. Die erlöst er bei der Wiedergeburt. Er erlöst den Leib, wenn wir einen neuen Leib bekommen, wenn wir zu Christus dürfen, bei der Entrückung und dann vor ihm stehen, bekommen wir einen neuen Leib. Und auch diese Welt als Ganzes wird durch eine Wiedergeburt gehen, sagt Jesus selber, also durch ein Vergehen, durch ein Sterben und neu werden zu einem neuen Himmel und neue Erde. Also Gott hat Erlösungsabsichten mit jedem einzelnen Menschen und auch mit dieser ganzen Welt. Er will neu schöpfen. Wenn sich ein Hindu im Stufengang zahlloser Verkörperungen geläutert hat von all seinen unreinen Trieben und so weiter, dann geht er in die Erlösung ein. Aber dazu braucht er zig Leben, zig Existenzen, um sich zu läutern. Dann geht er es erstmal ein paar Mal rauf und runter und rauf und runter, bis er es dann irgendwann gepackt hat, dass er dann sich eben erlösen kann. Und Erlösung versteht er so, er löst sich auf, er sinkt ins Nichts zurück. Moksha ist der Ausbruch aus dem Räderwerk des Wiedergeborenwerdens Die Auflösung ist Erlösung. Stellt euch mal vor, was das eine arme Botschaft ist. Die Hindus haben kein anderes Ziel, als das zu erreichen, dass sie nicht mehr da sind, dass sie sich völlig auflösen, sie nicht mehr eine neue Existenz durchmachen müssen. Einfach, dass kein Huhn und kein Hahn mehr nach ihnen kräht, dass sie weg sind. Das ist ihr Ziel. Das nennen sie Erlösung. Moksha. Das war unser erster Punkt, der längste war und der schwierigste. Jetzt heißt unser zweiter Aspekt heute Abend die klassischen Erlösungswege des Hinduismus. Der Hinduismus kennt drei klassische Erlösungswege, wie der Hindu es nun erreichen kann, dass er rauskommt aus diesem Rad des Wiedergeborenwerdenmüssens. Der einfachste, der primitive Weg ist der Opferweg. Karma Marga heißt der. Karma kennen wir schon und Marga heißt der Weg. Das lernen wir noch ein bisschen indisch dazu. Also Grundlage für diesen Karma Marga sind die Veden, diese ältesten Schriften des Hinduismus. Der Karma Marga zeigt den Weg, wie der Hindu auf dem Weg des Handelns und des Opferns sein Karma verbessern und auf dem Weg der Erlösung im nächsten Leben vorankommen kann. Es ist ein Opferweg, er muss Opfer bringen. Die Opfermittel sind meistens Milch, Reis, Butter, manchmal auch Tiere. Menschen in der Regel nicht. Es hat es aber im Hinduismus auch schon gegeben, dass Kinder geopfert wurden. Wenn wir das so hören, wir als aufgeklärte Westeuropäer, dann müsste eigentlich unser Herz im Leib jubeln, dass wir nicht aufgefordert sind, Opfer zu bringen dieser Art oder gar Kinderopfer, sondern dass Gott sein Kind, seinen Sohn, für uns geopfert hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da müsste unser Herz jubeln, dass das Evangelium einen ganz anderen Weg geht, als wie alle Religionen, voran der Hinduismus. Opferritus, der ist aufwendig und kompliziert. Zu Opfern im Hinduismus werden meistens Dutzende, manchmal Hunderte, in einigen Fällen sogar Tausende von Brahmanen gebraucht, von Priestern. Und die machen alles ganz genau nach Vorschrift. Die haben da ihre Opferbücher liegen und dann machen sie jeden Handgriff genau wie vorgeschrieben ist und murmeln dabei irgendwelche Beschwörungsformeln. Und alles muss genauso ablaufen. Ist sehr kompliziert. Es wird von Opfern berichtet, die mehrere Jahre gedauert haben. An einem Stück, wo diese hauptberuflichen Brahmanen jahrelang, zu Tausenden eben, irgendwelche Opfer gebracht haben. Warum macht man das? Opferzweck, man möchte das Karma beeinflussen. Man möchte Kindersegen oder glückliche Reisen oder andere Dinge fürs Leben sich erbitten und die Götter gnädig stimmen damit. Also das ist der einfachste, der primitive Weg, der wird meistens bei der Landbevölkerung eingeschlagen, ist nicht gerade für die Intellektuellen, mehr für die einfachen Leute, die gehen den Karma-Weg, Karma-Marga. Dann gibt es einen, der ist ein bisschen schwierig auszusprechen, der heißt Jnana-Marga. Da spricht man also so, wie ich es da hinten geschrieben habe, Jnana-Marga. Der entstand so um das Jahr 800 vor Christus und ist der Weg der Erkenntnis, der Weg des Wissens. Da läuft alles über das Denken, nicht über Opfer bringen und so weiter. Und hier ist die Grundlage die Upanishaden. Der Jnana-Marga stellt höhere Ansprüche, bietet aber auch ein höheres Ziel, nämlich die bekannten Vorstellungen Aufgehen im Universum, Vereinigung mit dem Brahman. Im Jnana-Marga wird nun ein esoterisches Wissen, das heißt ein Geheimwissen, was nur eine bestimmte Elite weiß, an die Erlösungssuchenden weitergegeben, und zwar unter Anleitung eines Lehrers. Und das können die dann erfahren. Im Jnanamarga hat also das Wissen Vorrang, und wer dieses Wissen erreicht hat, der ist am Ziel. Er muss meditieren, er muss lesen, er muss sicherlich auch Askese praktizieren, und dann, wenn er Glück hat, erreicht er es. Wenn er Glück hat, wird er irgendwann in einer Meditation eins mit dem Brahman, fühlt er sich vereinigt, und wenn er es dann weiß, dann schweigt er endlich, dann sagt er nichts mehr. Die Hindus sehen das so: Wer etwas weiß, der schweigt, und wer noch viel redet, der weiß noch nichts. So ist die Vorstellung, also der Wissende, der schweigt. Es sei denn, er ist Lehrer, dann gibt es weiter, aber sonst einfach schweigen, das heißt, ich hab's erkannt. So wird das dann deutlich. Wenn dann einer nichts mehr redet, dann weiß man, er hat's gepackt. Und der dritte Erlösungsweg im Hinduismus ist der sogenannte Bhakti-Marga. Das ist der Weg der emotionalen Hingabe an eine der Gottheiten. Grundlage für den Bhakti-Marga ist die Bhagavad-Gita. Das ist so eine Zusammenfassung des Hinduismus. Also wer den Hinduismus studieren will, der muss sich die Bhagavad-Gita kaufen. Die kriegt man sicher hier in Mannheim in der Buchhandlung und muss das lesen. Aber ich empfehle das nicht unbedingt. Das ist verschwendete Zeit. Ich habe sie selber auch nicht gelesen. Die Bhagavad-Gita ist relativ klein, das kann man also in ein paar Wochen vielleicht durchstudieren, aber das ist für uns Westeuropäer ungeheuer schwierig, sich in diese Gedanken rein zu vertiefen. Wer schon mal Rudolf Steiner gelesen hat von dem Anthroposophen, der weiß ungefähr, in welche Richtung diese Dinge gehen. Der Bhakta, das ist dieser Mensch, der den Bhakti-Marga geht, der wendet sich an einen Guru. Der Guru, das ist ein Seelenführer, kennen wir alle den Begriff, und dieser Guru wird verehrt. Er hat in seiner Hingabe einen solchen Grad erreicht, dass er eins ist mit der Gottheit, und deswegen wird er auch verehrt. Er ist eins mit der Gottheit, er ist das große Vorbild, und der Guru führt nun den Suchenden als Mittler zur Gottheit, meist zu Krishna. Ihr habt den Gottesnamen Krishna schon gehört durch die Hare Krishna Bewegung. Krishna ist der achte Avatar Vishnus. Und Vishnu ist einer der drei Hauptgötter im Hinduismus. Und Avatar heißt eine Menschwerdung, also eine Inkarnation. Und der achte Avatar Vishnus, der heißt Krishna, und der spielt eine ganz große Rolle im Hinduismus, dieser Krishna. Über die Bhakti, über die emotionale Hingabe an Krishna, erfährt der Hindu die Erlösung in einem ekstatischen Glücksgefühl. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum die Hare Krishna-Jünger so fast wie in Trance durch die Straßen springen. Ich weiß nicht, wer von euch sie mal gesehen hat. Ich habe sie mal gesehen in Karlsruhe, in orangen Gewändern. Das sind die fast kahl geschoren und dann nur so ein Schwänzchen noch stehen lassen, und dann haben sie orange Gewänder und haben so ein paar Tamburine oder so ein paar exotische Instrumente, und dann springen sie wie die Mastkälber, hätte ich beinahe gesagt, durch die Innenstadt, als wären sie wirklich high, als hätten sie Drogen genommen, und vielleicht haben sie das auch manchmal, sind meistens Leute aus gutbürgerlichen Familien, sind Söhne und Töchter von Bankiers und weiß ich was für Leuten, meistens Studenten, diese Gruppen gibt es auch nur in Studentenstädten und an den Universitäten, da sind die Studenten meistens offen für alles, und da kann einer kommen mit dem größten Blödsinn und dann findet er immer noch ein paar Anhänger, nicht nur unter Studenten, auch unter anderen Bevölkerungsgruppen, aber das ist so statistisch erwiesen, das sind meistens Studenten, die dann da reinfallen und in die Hare Krishna-Sekte oder Moon-Sekte oder andere dann reinrutschen. Und die sieht man dann wirklich wie in Ekstase durch die Gegend springen. Das ist Bhakti, das ist emotionale Hingabe. Die sind glücklich, wenn man die fragen würde, Ja, hast du das gefunden, was du suchst? Ja, das habe ich gefunden, das ist super. Und die möchten alles dran setzen, dass noch mehr Leute das auch finden. Ist ein ekstatisches Glücksgefühl. 1966 wurde die Hare Krishna-Bewegung gegründet. Der Gründer hieß Swami Prabhupada. Er ist 77 gestorben, aber die Bewegung gibt es heute noch. Und diese Hare Krishna-Jünger, die müssen zum Beispiel täglich 1728 Mal ein Krishna-Mantra murmeln. 1728 Mal täglich. Und die haben dafür so eine Art Rosenkranz, so eine Kette, wo sie dann Kügelchen weiterschieben, weil da wird man ja ramdösig beim Zählen, gell, wie die Norddeutschen sagen. Aber die machen das. Die murmeln ständig dieses Mantra vor sich hin und allein dabei kommt man schon in Trance. Und dieses Mantra ist oft auch noch eine Formel aus einem Zauberbuch und hat schon eine gewisse Wirkung. Ihr kennt die Beatles und einer der Beatles, George Harrison, hat ja dieses bekannte Lied komponiert und gesungen, My Sweet Lord. Und da singt er zuerst vom süßen Lord, vom süßen Herrn. Und da meint man zunächst, er singt von Jesus. Und der Name Jesus kommt auch vor. Und auf einmal schwenkt er ganz nahtlos über zu Krishna. Und dann hört man im Hintergrund einen Chor singen, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama und so weiter. Das war eine Zeit in den Ende 60er und Anfang 70er Jahren, da haben die Beatles in ihrem Überfluss, in ihrer totalen Sattheit, als sie nicht mehr wussten, was sie noch anfangen sollten, sind sie nach Indien gegangen zu verschiedenen Gurus und haben dann eben als Folge solche Lieder gemacht und haben die fernöstliche Religionsmystik unter Millionen von jungen Leuten in der ganzen Welt salonfähig gemacht. Und da brach eine Bewegung auf zu den fernöstlichen Religionen und Jugendreligionen, mit verursacht durch die Beatles. My Sweet Lord war das bekannteste Lied in dieser Richtung. Das ist Bhakti Marga, der Weg einer emotionalen Hingabe an eine Gottheit. Auch hier muss ich noch einen Nebensatz sagen. Auch da haben die Hindus wieder teilweise etwas Wahres entdeckt. Denn die Bibel sagt, dass wir unser Leben ganz an den Herrn Jesus geben sollen, weil er sich für uns gegeben hat am Kreuz. Und darin liegt auch wirklich Glückseligkeit. Nicht im gefühlsduseligen Sinn, wie es jetzt bei den Hare Krishna-Jüngern ist oder so, irgendwie abgehoben über dem Teppich. Aber das ist wirklich Glückseligkeit, ganz Jesus zu gehören und sein Leben hinzugeben an ihn. Die Religionen haben immer wieder Teilwahrheiten, aber in verzerrter Form. Das kann man in allen Religionen studieren. Wir kommen zum dritten Punkt unseres Fünfer-Programms heute Abend, nämlich das Menschen- und Gottesbild im Hinduismus. Erstens die vielen Götter und ihre Bedeutung. Ich habe es hier verschiedentlich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob es jemand behalten hat. Wisst ihr noch, wie viele Götter es im Hinduismus gibt? Ihr dürft mal schätzen. Wie viele Götter gibt es im Hinduismus? Wer bietet mehr? Ein paar tausend, sagt die Ursel. 20.000. 6 Millionen. Kommt noch lange nicht dran. 330 Millionen Götter gibt es im Hinduismus. Natürlich hat die kein Mensch gezählt und kennt die kein Mensch mit Namen. Das könnte ja die Bücher nicht fassen, gell? Die aufgezeichnet hätten. Aber mit dieser Zahl will man ausdrücken, dass es eben unwahrscheinlich viele Götter gibt. Jeder kann sich seinen eigenen Gott selber zurechtzimmern. Das haben wir ja am Anfang gehört. Jeder glaube das, was er glauben kann. Es gibt unwahrscheinlich viele Götter. Ihr habt eben den Tempel gesehen im Vorspann vom Ralf. Ihr habt gesehen, wie viele Figuren, der Elefant, der da saß, der aussah wie Benjamin Blümchen, gell? Und dann wieder diese Frauengestalten oder diese anderen Abbildungen, die wir da gesehen haben. Das ist so ein kleiner Ausschnitt gewesen. 330 Millionen Götter. Totale Religiosität. Alles hat Platz im Hinduismus. Das Spitzentrio der Götter heißt, entschuldigt, wenn ich das so salopp hier ausdrücke, Brahma, der ist zuständig für Entstehung der Welt und so weiter. Vishnu für die Erhaltung, für das Bestehen und Shira für Zerstörung. Und der achte Avatar von Vishnu ist Krishna, der ist ganz wichtig im Hinduismus. Die Götter werden als Spiegelbild der irdischen Probleme verstanden. Das heißt, jede irdische Situation hat ihre Entsprechung in der Götterwelt. Wenn es hier auf der Erde Eheprobleme gibt, dann gibt es also einen Gott, der hat irgendwas mit Eheproblemen zu tun. Da gibt es dafür einen zuständigen Gott. Wenn es hier auf der Erde Berufsprobleme gibt, dann gibt es einen Gott für Berufsprobleme. Es gibt 330 Millionen Götter, also sind genug da. Für alle Dinge, für alle Probleme gibt es einen entsprechenden Gott. Von Zeit zu Zeit erscheinen die Götter in Menschengestalt. Die Hindus glauben zum Beispiel, dass Mohammed ein Avatar war, also ein Mensch gewordener Gott. Sie glauben, dass Buddha, ein Mensch, der hieß Gautama Shakyamuni, aber dass Buddha, der Erleuchtete, wie er sich selber nannte, ein Mensch gewordener Gott war. Sie glauben, dass Christus, Jesus Christus, ein Mensch gewordener Gott war, aber nur einer unter vielen. Avatare, die auf das Brahman hinweisen sollten, also die Botschafter waren des ewigen, des unendlichen Daseins und so weiter. Die hinduistischen Götter sind weder allmächtig noch allwissend. Ihre Existenz kann enden, haben wir eben schon gehört. Wenn ihr Karma-Guthaben aufgebraucht ist, dann geht's wieder abwärts in die Kaste und unter Umständen noch tiefer. Sie dienen als Hilfe, sich das Brahman zugänglich zu machen. Sie sind letztlich nur Mittel zum Zweck. Man will über die Gottheit, nämlich durch Hingabe an die Gottheit, Krishna oder wer, will man die Erlösung erreichen. Zu mehr sind die Götter nicht da und dann haben sie ihre Schuldigkeit getan. Wir müssen selber erlöst werden in ihrer nächsten Existenz oder später. Zweitens, das hinduistische Menschenbild. Wir haben eben das Gottesbild gesehen. Es sind einfach Spiegelbilder von den irdischen Problemen her gesehen. Das hinduistische Menschenbild, und das ist jetzt für uns sehr wichtig zu wissen, der Hindu kennt keine Lehre von der Sünde. Dass der Mensch wesenhaft böse ist, ist ihm völlig fremd, so ein Gedanke. Völlig fremd. Der Hindu kennt lediglich die böse Tat und den bösen Trieb. Aber er sagt, das kommt von außen. Das kommt durch Maya, durch die Macht der Verblendung und verschiedene andere negative Dinge. Aber es kommt nicht von innen heraus. Der Hindu glaubt, er ist im Grund gut. Der Hindu ist also Humanist, der sagt, der Mensch ist gut, er hat einen guten Kern. Das Böse ist für den Hindu nur ein Erkenntnisproblem und mit der richtigen Erkenntnis kann er das Problem lösen. Es ist nur ein noetisches Problem, ein Erkenntnisproblem. Daher braucht der Hindu keine Sühne. Das Wort Vergebung kommt so gut wie nicht vor im Hinduismus, spielt gar keine große Rolle. Wisst ihr, wie ein Hindu Vergebung erlangt, wenn er sie sucht? Durch ein Bad im Ganges. Jeder Hindu muss einmal in seinem Leben in diesem großen Fluss Ganges baden. Und ihr wisst ja, dass dort auch oft die Leute verbrannt werden, also dass dann ihre Asche in den Ganges gestreut wird, als dieser ehemalige indische Ministerpräsident Gandhi vor einigen Jahren oder wann ermordet wurde, 2 Jahre sind es vielleicht her, der wurde dann auch vor den Augen der Weltöffentlichkeit über Satelliten übertragen, auf dem Ganges verbrannt. Der Hindu braucht keine Sühne. Er kann mit Sühne nichts anfangen, denn das Karma-Gesetz sühnt ja seine schlechten Taten. Das geht alles seinen Gang automatisch. Und somit kann er mit einem Stellvertreter, der für ihn sühnt, überhaupt nichts anfangen. Das passt nicht in sein Bild. Es gibt einen Hindu-Philosophen, der hieß Vivekananda, schön klingenden Namen, und er hat 1893 in Chicago folgende Sätze in einer Rede gesagt vor vielen Zuhörern: Der Hindu weigert sich, euch Sünder zu nennen. Es ist eine Sünde, einen Menschen so zu nennen. Ihr seid Kinder Gottes, Teilhaber unsterblicher Glückseligkeit, ihr seid Gottheiten auf der Erde, vollkommen und gut. Der Bibelkenner hört hier ganz deutlich die Stimme des Versuchers aus 1. Mose 3. Im Paradies, ihr werdet sein wie Gott, hat Satan damals schon den ersten Menschen eingeflüstert und dieses Gift hineingespritzt in das menschliche Geschlecht. Ihr werdet sein wie Gott. Wisst ihr, diese Botschaft, das hören die Menschen gerne. Das geht wie Öl die Kehle runter. Ihr seid Kinder Gottes. Es ist eine Sünde, euch Sünder zu nennen. Mit der Botschaft, da hätten wir schnell Gemeindewachstum, wenn wir das verkündigen würden. Aber die Botschaft der Bibel, dass der Mensch ein Sünder ist, durch und durch böse von Jugend auf, dass das sein Herz schlecht ist, dass da alle Not ist, da drin, das kommt natürlich lange nicht so gut an. Das erfordert oder bewirkt viel Widerspruch. Und da haben die Hindus natürlich bessere Karten mit dieser Botschaft davon, dass der Mensch gut ist. Der Hinduismus und Jesus Christus. Wenn wir fragen, wie steht der Hinduismus heute zu Jesus, dann müssen wir uns zuerst mit der Person Gandhis beschäftigen. Ich meine jetzt Mahatma Gandhi. Mahatma heißt auf Deutsch große Seele. Mahatma Gandhi, er lebte von 1869 bis 1948. Ich habe hier so ein paar Daten zusammengefasst, einen kurzen Abriss über sein Leben. Er ging 1888 nach England zum Jurastudium. Er war aus der dritten Kaste stammend, religiös erzogen worden, ging nach England. Seine Eltern konnten das ermöglichen. Indien war ja damals britisches Kolonialgebiet, war besetzt. Und dann hat er nach 3 Jahren sein Studium abgeschlossen und war Rechtsanwalt und ging nach Bombay zurück. Einige Jahre später hat aber den Beruf, kurze Zeit später hat er den Beruf schon aufgegeben. Er fühlte sich darin nicht wohl. Und dann ging er nach Südafrika. Damals gab es in Südafrika 150.000 Inder, die so die Dreckarbeiten gemacht haben. Und die wurden sehr schlecht behandelt, die wurden misshandelt, die wurden teilweise wirklich übel geplagt dort. Und dann ist er dort zu diesen schlecht behandelten Menschen gegangen und hat nach und nach den passiven Widerstand selber praktiziert und dann auch die anderen gelehrt. Nämlich einfach sich den Anordnungen der Mächtigen dort zu widersetzen, passiver Widerstand. Einfach nicht mehr das zu machen, was sie wollen, gewaltlos, nicht irgendwie eine Revolution anzetteln gegen die Apartheidsleute dort, sondern passiver Widerstand, das ist sein Stichwort, das hat er entwickelt und hat es tatsächlich in relativ kurzer Zeit erreicht. Schon 1914, ich meine, er war immerhin 21 Jahre dann dort in Südafrika, hat er die Freizügigkeit für alle Inder in Südafrika erreicht gehabt. Das war sein wesentliches Verdienst. Und dadurch motiviert ging er zurück nach Indien. Er hatte erkannt, dass Gewaltlosigkeit eine größere Macht sein kann wie Gewalt. Er hatte ohne Gewalt über die Gewalt gesiegt. Dann ging er nach Indien zurück mit diesen Erfahrungen. 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, und dann hat er in einem langen Kampf auch Indien in die Selbstständigkeit, in die Befreiung von der Kolonialmacht geführt. Unter viel Leiden, er wurde ins Gefängnis geworfen, seine Söhne wurden schwer misshandelt. Ein langer Weg, aber am 15. August 1947 war Indien selbstständig. Und er hat das noch miterlebt, aber wenige Monate später wurde er durch ein Attentat ermordet. Das ist ja oft so gegangen, dass solche Leute, die Großes, menschlich Großes geleistet haben, dann noch einem Attentat zum Opfer fielen. Und nun die Frage, die Bedeutung Gandhis für Indien. Viele Inder sehen nun im Leben von Mahatma Gandhi Parallelen zum Leben Christi. das entsagungsvolle Leben, das er seine Karriere aufgab und zu den Armen nach Südafrika ging, die Feindesliebe, die er praktizierte in Wort und Tat, wirklich in einem erstaunlichen Maße, wie dieser Mann sich verhalten hat gegenüber seinen Peinigern, und auch die Bereitschaft zum Leiden, da sind einige ganz deutliche Parallelen zum Leben Jesu. Und wenn heute ein Inder gefragt würde, wen wählst du, Christus oder Gandhi, dann würde wohl jeder Inder sagen, Gandhi, das ist unser Christus, der hat genau das Gleiche getan wie eben der Christus damals in Israel. Und deswegen steht Gandhi, dieser Mahatma Gandhi, ganz, ganz hoch im Kurs für jeden Inder. Und nun, wie stand Gandhi selbst zu Jesus Christus? Er hat eine außerordentlich hohe Wertschätzung Jesu gehabt. Er hat Jesus wirklich als Vorbild gehabt. Er hat das Neue Testament gelesen und etwas hatte ihn da besonders angetan, nämlich die Bergpredigt. Und er hat wirklich versucht, nach der Bergpredigt zu leben, aber als Hindu. Gandhi ist niemals Christ geworden, nie. Er hat es offen bekundet und auch offen abgelehnt, Christ zu werden. Ihr müsst verstehen, dass es im Hinduismus sogar möglich ist, eine Christ-Bhakti zu vollziehen. Wir haben eben gehört, Bhakti Marga, der Weg der emotionalen Hingabe an eine Gottheit. Selbst das ist möglich, wenn ein Hindu sagt, ich wähle Christus als meine Gottheit, ich gebe mich Christus hin, aber er bleibt voll und ganz Hindu und gibt sich Christus emotional hin. Aber er wird nicht Christ dabei, er erlebt keine Wiedergeburt. Das ist einfach nur ein emotionaler Weg der Bhakti. Und so hat Gandhi Christus hochgeschätzt, aber er selber ist nie Christ geworden, er hat das abgelehnt. Er sagt zum Beispiel 1939, nicht allzu lange vor seinem Tod, meine Bhagavad Gita, dieses Kompendium des Hinduismus, ist nicht nur Bibel oder Koran für mich, sondern sie ist meine ewige Mutter. Also er blieb bei den Lehren der Bhagavad Gita. Ich habe das noch ein bisschen weiter ausführen wollen. Mir ist dann die Zeit ausgegangen, das noch auf Folie zu schreiben. Ich lese euch ein anderes Zitat von Gandhi. Da sagt er, wenn wir nachforschen, so finden wir so viele Religionen wie Menschen. Hunderte von Menschen streben nur danach, sie zu erkennen. Keine zwei Leute werden die Wahrheit mit denselben Begriffen ausdrücken. Ich urteile nicht über Moslems, Christen und Juden. Ich bin ein Wahrheitssucher und das genügt mir. So sagen ja viele heute auch, gell? Ich bin ein Wahrheitssucher. Ich kann nicht sagen, weil ich das Göttliche auf diesem Weg gefunden habe, muss es die ganze Welt auf demselben Weg finden. Alle Religionen sind wahr und gleich, sagt Gandhi. So kann ein Christ nie sprechen, weil er damit Jesus und seinen Absolutheitsanspruch vollkommen verleugnen würde. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Petrus ruft aus, es ist in keinem anderen Heil, kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir selig werden sollen, als allein der Name Jesus. Das ist biblische Absolutheit. Und das kann nur der verstehen, der wirklich durch Christus die Erlösung erlebt hat, der erkannt hat, er ist wirklich der Weg, er hat mich versöhnt mit dem Vater. Wenn man das erlebt hat, dann kann man auch diese Aussagen verstehen. Sonst wird man sich immer daran stoßen, heimlich im Herzen, auch wenn man es nicht offen laut sagt, man wird sich immer daran stoßen und man wird Gandhi zustimmen, wenn er sagt, alle Religionen sind wahr und gleich. Wisst ihr, was Wolfgang Dick gesagt hat? Wenn alle Religionen gleichgültig sind, dann sind sie mir alle gleichgültig. Versteht ihr dieses Wortspiel? Wenn alle Wege nach Rom führen, dann was soll's noch, ne? Dann brauche ich mich nicht einsetzen, dann kann ich gerade leben, eben jeder nach seiner Fassung, wie Friedrich der Große gesagt hat. Aber wenn alle gleichgültig sind, dann sind sie mir alle gleichgültig. Das hat keinen Sinn. Alle Religionen sind wahr und gleich. Die Religion eines anderen ist wahr für ihn, so wie die meine wahr ist für mich. Damit ist Mission ausgeschlossen. Gandhi ermuntert zu einem religiösen Pluralismus. Die gefundene Wahrheit wird vergöttlicht, sie ist Motiv allen Handels. Und Grundsatz Gandhis war: Wahrheit ist Gott. Nicht, wie die Bibel sagt, Gott ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, sondern er sagt, die Wahrheit ist Gott. Es hört sich gleich oder ähnlich an, aber meint was ganz anderes. Er sagt, die Wahrheit ist Gott. Und wer die Wahrheit gefunden hat, für den ist eben die Wahrheit, die er gefunden hat, Gott. Nein, Gott ist die Wahrheit. Jesus selber ist die Wahrheit. Das ist die biblische Lehre. Eine letzte Folie möchte ich auflegen. Beurteilung des Hinduismus vom christlichen Standpunkt her. Ich habe bis jetzt versucht, relativ neutral den Hinduismus darzustellen. Ich habe schon hin und wieder einmal eine Bibelstelle eingefügt. Aber jetzt möchte ich doch gerne am Schluss noch ein paar Gedanken dazu sagen. Wie müssen wir von der Bibel her, von Jesus her, vom christlichen Glauben und Standpunkt her den Hinduismus beurteilen, nicht verurteilen, beurteilen? Erstens, das Geschichtsverständnis des Hinduismus. Ich habe das hier nochmal versucht, so in einer kleinen Skizze zu zeigen. Die Hindus und die Buddhisten bilden die beiden Religionen des ewigen Weltkreislaufs. Das heißt, die Welt ist ein ständiger Kreislauf von Werden und Vergehen. Entstehen, Bestehen, Vergehen, haben wir eben gelesen. Ein ständiger Kreislauf, das heißt, sie haben ein zyklisches, kreisförmiges Geschichtsbild. Es geht immer im Kreis, mit dem einzelnen Leben und mit der ganzen Welt. Die Bibel hat aber ein lineares Geschichtsbild, das heißt wie eine Linie. Die Bibel sagt, dass es einen Anfang gab, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Bibel sagt, dass es einmal einen Endpunkt geben wird. Hier in dieser irdischen menschlichen Geschichte, wenn Gott neue Himmel und neue Erde macht. Und die Bibel sagt auch ganz klar, gegen das Reinkarnationsdenken, gegen diese Vorstellung, dass man immer wieder neu zu einem neuen Leben erweckt wird und eben eine neue Existenz durchmachen muss. Hebräer 9,27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist eine eindeutige, absolute Aussage der Bibel. Einmal sterben, danach aber das Gericht. Das macht unser Leben so wertvoll, so bedeutungsvoll. Das macht aber auch unser Leben so verantwortungsvoll. Wir haben nur das eine. Und wenn das daneben geht, dann ist alles daneben. Aber wenn das sinnvoll gelebt ist, dann haben wir wirklich das Ziel erreicht. Also einmal sterben, nicht ständig wieder neu. Lasst euch da nicht irritieren. Das ist heute super modern, das Reinkarnationsdenken. Das hat die Anthroposophie übernommen von Rudolf Steiner. Die Rosenkreuzer haben es übernommen. Die New Age-Bewegung hat es übernommen. Und viele andere mehr. Überall findet man heute in Zeitschriften Reinkarnation und in Büchern und so weiter. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Das wird dann manchmal noch biblisch belegt mit dem Elia, der angeblich im Johannes dem Täufer wiedergekommen ist. Da sagt die Bibel etwas zu, aber meint überhaupt nicht Reinkarnation. Also zum Geschichtsverständnis, das ist schon völlig verschieden. Das müssen wir ablehnen von der Bibel her. Wir haben ein lineares Geschichtsverständnis. Dann zweitens der Gottesbegriff. Im Hinduismus haben wir gesehen, Götter sind erstens mal unmöglich viele und je mehr es sind, desto weniger Wert haben sie natürlich, ist ja klar. Und es sind einfach nur Spiegelbilder von menschlichen Problemen und so weiter. Und sie haben ja auch keine Allmacht und Allwissenheit und all diese Eigenschaften. Es sind nur menschliche Götter. Sie haben sogar Fehler und so weiter, wie die griechischen Götter auch. Aber der Gott der Bibel ist ein ganz anderer. Er ist der Vollkommene, der Vater des Lichts. Er ist der Schöpfer. Er ist in Jesus Christus Erlöser. Er ist Vater für seine Kinder. Er hat sich als Vater offenbart und kann trösten wie eine Mutter. Tröstet, er ist wirklich uns da ganz nahe wie unsere Eltern und er ist auch Richter, das sagt die Bibel ganz deutlich. Das ist der biblische Gottesbegriff, ein heiliger Gott, der die Sünde hasst, aber den Sünder liebt und ihm begnadigen will und annehmen als das geliebte Kind. Ganz unterschiedlicher Gottesbegriff. Dann drittens das Menschenbild. Im Hinduismus ist der Mensch kein Geschöpf, die Geschöpflichkeit wird abgelehnt. Man kann das gar nicht genau erklären, wo der Mensch nun eigentlich herkommt, aber er wird nicht als Geschöpf Gottes gesehen. Und er ist eben auch kein Sünder, er ist gut und er muss versuchen, seine Erlösung zu erarbeiten im Hinduismus. Und dann in der Bibel ganz anders, konträr entgegengesetzt. Die Bibel sagt, wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Jeder Mensch auf dieser Erde ein geliebtes Geschöpf Gottes, aber wir sind zugleich gefallene Sünder. Und ich sage immer wieder den Satz, der Mensch von heute will lieber ein veredelter Affe sein, als ein gefallener Sünder. Das ist kein Problem, man ist lieber ein Wesen, das es von der Ursuppe hoch geschafft hat, eben bis zum veredelten Affen oder bis zur biochemischen Maschine, die irgendwie funktioniert. So sieht man sich, das akzeptiert man. Aber man will kein gefallener Sünder sein. Aber nur gefallene Sünder können erlöst werden und können wirklich durch Christus zurückkommen zu Gott und erlöste Gotteskinder werden. Letztes Stichwort, die Erlösung. Der Hinduismus ist letztlich nichts anderes als ein Erlösungsegoismus. Jeder muss seine Haut retten, jeder muss sehen, dass er rauskommt aus dem Kreislauf des Sansara, des ewigen Wiedergeborenwerdenwissens. Er muss zusehen, dass er da rauskommt, wie das der andere schafft, das ist ihm egal. Er muss meditieren, er muss opfern, er muss versuchen und ringen und weinen und fasten und Askese üben und all die Dinge. Und der andere, und wenn er angekommen ist im Nichts, in der Auflösung, der andere, der muss halt weiter rackern. Ist ein Erlösungsegoismus, mehr nicht. Und die Leute sind arm dran. Das wollen wir einfach nicht verschweigen und unterschlagen. Es gibt so viele Leute heute, die sagen, warum Missionare nach Indien, lasst doch die Leute in ihrer Kultur, lasst sie doch diese Götter anbeten, das macht doch nichts. Sie sind doch froh und glücklich dabei. Oh nein, sie sind nicht froh und glücklich dabei. Sie sind versklavt, weil der Hinduismus ganz, ganz leicht mit Dämonen in Berührung kommt, durch diese Zaubersprüche, die da ständig rezitiert werden. Und auch diese Hingabe an diese Götter, das sind letztlich Dämonen, die da dahinter stehen, wenn wir das von der Bibel her sagen. Die Menschen sind geknechtet und die durch Jesus Christus frei werden, die können es hinterher dann bezeugen. Die sagen, wie sie geplagt waren, wie Angst da war und alles und ein ständiges Getriebenwerden, ich muss die Erlösung schaffen. Und wenn sie dann die Freiheit des Evangeliums kennenlernen, dann erst wird ihnen deutlich, wie sie gefangen waren. Darum wollen wir uns auch da nicht beirren lassen. Wir wollen selbst hier in Mannheim missionieren und wir wollen auch Missionsarbeit unterstützen. Wir haben Freunde in Indien dort, der Pastor Nirmal, die Ingrid wird vielleicht in Kürze wieder was lesen von ihm, er hat uns wieder geschrieben, der dort im indischen Urwald arbeitet und wir kennen ja auch den Dieter, einige von euch, den Dieter Lochschmidt, der schon dort als Missionar gewesen ist. Und das ist wichtig, die Menschen brauchen das Evangelium von Jesus. Die Bibel hat die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums. Jesus hat alles für alle getan. Das Opfer ist gebracht, das eine Opfer, das für immer gerecht und vollkommen macht in Gottes Augen. Der Preis ist bezahlt, der Weg ist gebahnt, der Himmel ist offen. Jeder kann zu Gott kommen, bis zum Vaterherzen Gottes durch Christus. Das ist das Evangelium und das gilt es auch den Hindus zu bezeugen, ob sie nun hier in Mannheim leben, wenn ihr den einen oder anderen kennt, vielleicht im indischen Restaurant oder wo wir ihnen begegnen, oder ob es draußen auf dem Subkontinent ist, in Indien.